Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Powered by Upchuck.
Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat 9 Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-bebion.de.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Wir nehmen auf am Montag nach der Feldhockey-Europameisterschaft der Damen und Herren in Mönchengladbach. Wieder mit dabei ist natürlich der geschätzte Kollege Christopher Faust.
Hallo zusammen.
Wir hatten uns letzte Woche ja das Traum-Szenario ausgemalt mit 2 deutschen Finals am Samstag und Sonntag mit Damen und Herren. Beziehungsweise wir wussten da ja schon, die Damen werden nur in Anführungszeichen um Platz 3 spielen. Chris, unsere Hoffnung lag auf den Herren am Freitagabend, aber da müssen wir leider dann auch konstatieren, das hat dann nicht gereicht gegen England.
Nee, leider nicht. Man hat sich gegenseitig neutralisiert, so ein bisschen zwischen den Kreisen. Und was dann in dem Penalty-Schießen passiert ist, wir haben da auf der Pressetribüne gesessen, das war also direkt vor uns. Wir waren ganz schnell der Meinung, Hut ab England, Hausaufgaben gemacht, schön Video geguckt und dann entschieden, gehe ich in den Infight mit Jean Danneberg, wird's blöd, bleibe ich weg, kann man was machen. Aber wie sie es gemacht haben, so unkonventionell, da haben sie uns schön auf dem linken Fuß erwischt. Und das ist noch geschönt, ja.
Und man muss ja sagen, also auch die deutschen Schützen haben es ja sehr, sehr gut gemacht.
Sehr gut.
Die englischen Schützen 5 von 5 getroffen, bei den Deutschen 4 von 5. Am Schluss
ausgerechnet Mats, ey.
Ja, am Schluss kam dann der Kapitän Mats Grambusch und
in seiner Heimatstadt. Na, herzlichen Glückwunsch, das brauchst du ja.
Im Nachhinein wissen wir es alle besser. Er hat dann versucht, dann noch über die Rückhand zu gehen. Da wurde der Winkel dann auch ein bisschen spitz. Im Nachhinein ist man immer schlauer, war natürlich dann bitter für die deutschen Hockeyherren, Chris.
Und ich sage euch eins. Oder wir sind alle davon überzeugt, das Penalty-Schießen wird alle zukünftigen Penalty-Schießen auf der Welt beeinflussen. Einfach was total Unkonventionelles. Ich bin gespannt. Da wird es in Zukunft schöne Überraschungen geben. Und ich mir nicht mehr an den Torwart Popo raus, wackel, wackel und zieh, zieh oder agi. Das wird jetzt bunter, Leute. Und tut uns am Ende des Tages auch sicherlich gut.
Für die deutschen Hockeyherren war es dann bitter, weil es auch wie bei den Damen nur in Spielplatz 3 ging. Und da traf man Christian, also für mich ein bisschen überraschend dann auf Belgien. Die haben nämlich ihr Halbfinale gegen die Niederlande mit 2-3 verloren. Man musste festhalten nach dem Halbfinale, dass Deutschland kein Tor aus dem Spiel oder generell in der regulären Spielzeit erzielt hatte. Und das zog sich leider auch im Spiel um Platz 3 gnadenlos durch. Am Ende gab es dann am Sonntag ein relativ knappes 2-0 für Belgien nach Toren von Onana und Eubel. Aber man muss sagen, Chris, das Ergebnis zeigte in keiner Welt eigentlich den Spielverlauf, denn die Belgier waren klar besser.
Ja, auf jeden Fall. Also wir kamen dann nochmal die letzten 2 Minuten, sage ich jetzt mal. Aber halb hoch in die Mitte zu schießen, war noch nie eine gute Idee. Wie übrigens auch die ganzen Ecken von Belgien. Also die haben auch schon besseres Tennis gespielt. Denk bitte ans Halbfinalausscheiden mit 3 kapitalen Fehlern gegen Holland. Es ist halt schwierig, nach der WM die Europameisterschaft und dann Paris vorm Latz. Wir haben vom Durchgangsturnier gesprochen. Ja, es war in Deutschland und ja, wir wollten alle ins Endspiel, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Was auf jeden Fall schwierig war in meinen Augen, ist sowohl im Halbfinale als auch im Bronzematch hat England und Belgien in Weiß gespielt und Deutschland in Schwarz. Man hatte überwiegend das Gefühl, es sind 13, 14 Weiße auf dem Platz und 8 Schwarze. Also das mir schon zu denken. Und die nächste Sache ist, aber da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir den Ball haben, ist es absolut im Missverhältnis, als wenn wir gegen den Ball spielen. Da sind sicherlich noch große Baustellen bis Paris.
Wenn man auch mal das ganze Turnier so ein bisschen nachwirken lässt, fällt vor allem auf, gut, der Auftakt gegen Wales, der war schon nicht gelungen, gegen die Niederlande dann mit einer absoluten Sternstunde, zumindest in der ersten Halbzeit, offensiv und dann defensiv stark verteidigt. Gegen Frankreich hatten wir auch schon analysiert, in den letzten Podcast-Folgen, dann vor allem auch im dritten Viertel richtig gut gewesen und dann in diesen Crunch-Time-Matches ohne eigenes Tor. Jetzt steht man so ein bisschen da, es war ja auch klar, du hast es auch schon gesagt, Durchgangsturnier Richtung Paris nächstes Jahr. Was fängt man jetzt auch als Bundestrainer? Was fängt André Henning jetzt damit an? Jetzt wirst du Vierter am Ende hinter Belgien, Niederlanden und England. Übrigens Niederlande Europameister, herzlichen Glückwunsch. Noch an der Stelle haben ihr Finale gegen England dann auch gewonnen mit 2-1. Was fängt man damit an?
Zunächst mal noch ein kleiner Hinweis. Holland wird Europameister mit keinem geschossenen Eckentor und mit keinem geschossenen 7 Meter. Wahnsinn. Muss man mal bemerken. Wahnsinn. Ja, was fängt man damit an? Was ich eben schon sagte, wir waren gegen den Ball viel besser als bei der Weltmeisterschaft. Muss man einfach sagen. Wir haben auf der Torwartposition sind wir sehr stabil. Jean wird bester Torhüter des Turniers. Alex hält gestern super. Ja, also großartig. Tom Krambusch und die ganze Abwehr gegen den Ball wirklich sehr gut. Also gibt es gar nichts groß zu sagen. Aber wie gesagt, wenn wir den Ball haben übers Mittelfeld, Tom Krambusch hat auch viel geschlänzt. Wir haben auch viel gesprochen. Warum hat er viel geschlänzt? Wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt haben, dass sie übers Passing, übers Mittelfeld in der neutralen Zone, dass es halt schwierig war. Und im Sturm, Kreis, Boxbesetzung, Grundlinienbesetzung, da haben die Abläufe, das hat alles irgendwie nicht gepasst. Und André Henning sagte ja auch, sie hätten irgendwie nur 8-9 Mal trainieren können seit der Weltmeisterschaft komplett. Und ich sehe es nicht als Ausrede. Es ist einfach so, weil Hockey ist eine Wiederholungssportart, Automatismen. Und man muss so viele Abläufe immer wieder machen, Timing und alles. Ja, da ist die berühmte Luft nach oben. Ja, wenn wir den Ball haben, über die neutrale Zone ins Angriffsviertel, in den Kreis vor das Tor.
Wo steht denn Deutschland jetzt für dich? Jetzt ist Deutschland Weltmeister geworden, Anfang des Jahres in Indien. Jetzt werden sie Vierter bei der Heim-EM. Und da klar am Ende, oder was heißt klar, aber am Ende geschlagen, zumindest von Holland und Belgien und von England, wo man eigentlich vorher dachte, Augenhöhe eher ein Stückchen drunter. Wo steht man jetzt?
Spielerisch waren wir auch in Indien kein Weltmeister. In Indien sind wir über die Mentalität, Stichwort deutsche Tugenden, zum Weltmeister gekommen. Ja, und Niklas Well eine überragende Weltmeisterschaft gespielt, hat die alle mitgerissen. Denkt an diese Shootout-Dramas und so Sachen. Also zunächst mal, die Europameisterschaft im Herrenbereich war kein Leckerbissen. Egal wer, ja.
Da muss man ja auch so ein bisschen aufräumen mit diesem Vorurteil, dass es heißt, alle eigentlich auf einem Niveau, 6 europäische Teams auf einem Level, was da auch zu lesen war. Das können wir, glaube ich, beerdigen, oder? Es sind eigentlich 3,5 Nationen, ne?
Die Frage ist, wie hoch ist das Level? Ja, also es ist halt so, dass jeder jeden schlagen kann. Das haben wir ja gesehen. Ja, wir schlagen die Holländer, machen ein Riesenspiel gegen Holland und die werden dann Europameister. Die Engländer sind es auch nicht schön von der Spielanlage. Die Holländer haben sehr beeindruckt durch die jungen Leute, speziell in der Offensive, die da reingeworfen haben. Nochmal, nächstes Jahr zählt. Ja, und wir müssen jetzt durch die Qualifikation. Das wird auch schwierig. Es entscheidet sich wohl erst im November auch und auch, wo man hin muss. Ja, kann man nach Spanien. In Spanien ist die Damen- und Herrenveranstaltung, aber für die Frauen steht noch China zur Aussicht und für die Herren Pakistan, Lahore. Und das entscheidet sich erst hoch im November und wir sind noch nicht in Paris. Das wird noch ein Haufen Arbeit, ja.
Wir müssen auch noch drüber sprechen. Es war ja auch in An- und Abführung nur eine Europameisterschaft. Bedeutet, die Inder waren nicht mit dabei, die traditionell starken Australier waren nicht mit dabei, Argentinien, Neuseeland. Also ich sag mal, das Teilnehmerfeld wird ja nächstes Jahr noch deutlich, deutlich anspruchsvoller, als es jetzt hier der Fall war. Also ich möchte jetzt hier um Gottes Willen auch nicht, dass es wieder als Mensch der Wolke, der malt wieder schwarz hier ohne Ende. Ich glaube nach wie vor dann, dass wir nächstes Jahr die Möglichkeit haben, Olympiasieger zu werden. Aber man muss ja sagen, vielleicht ist das auch, kann man das so sagen, Chris, zur rechten Zeit ein Schuss vor den Bug?
Ach naja, Schuss vor den Bug, die haben ja alle Augen im Kopf. Also ja, es gibt Probleme, es gibt Baustellen und da muss man sich jetzt dran klemmen. Und sie brauchen auch wieder Lehrgänge und müssen auf dem Platz arbeiten. Man darf ja nicht vergessen, immer spielen, das ist auch schwierig, Reiserei und so Sachen. Ja, wir haben gerade nochmal geschaut, müssen nächstes Jahr im Februar nach Argentinien, um gegen Belgien zu spielen. Ja, das ist eine große Last auch. Und
aber ganz kurz, also das nächste Länderspiel ist das von den Herren am 15. Februar 2024 in der Pro League gegen Belgien. Das nächste Spiel unter Wettkampfbedingungen, sage ich mal. Die Damen spielen dann einen Tag später auch in Buenos Aires gegen Belgien.
Ja gut, also jetzt wissen sie, was Sache ist und jetzt werden sie ihre Vorbereitung machen. Die anderen müssen ja auch ins Qualifikationsturnier. Und es gibt wohl im November schon ein Turnier in Valencia für Damen und Herren. Also die werden jetzt ihre Hausaufgaben machen. Seit gestern wissen wir, oder vielmehr seit Freitag, wissen sie, dass er auf dem Qualifikationsturnier ist. Und jetzt erstmal durchschnaufen, lass die mal, das werden die schon gut hinkriegen.
Besten Torhüter des Turniers hast du schon angesprochen mit Jean Danneberg. Bester Spieler des Turniers sind wir dann auch noch schuldig. Ja.
Theo Hinrichs, Wahnsinn. Der da seine Läufe gemacht über rechts in den Kreis rein, wie es heiße Messer durch die Butter. Ja. Guter Junge, also großartig. Selten, dass ein rechter Verteidiger bester Spieler des Turniers wurde. Ja.
Jetzt haben wir die Herren schon so ein bisschen abgefrühstückt. Ich glaube, Chris, was noch ganz spannend sein wird, zum Abschluss nochmal zu den Honormasters, ist auch die Frage, wird dieser Kader, den wir da gesehen haben, so auch in Paris spielen oder werden wir da noch Veränderungen sehen, weil ein paar Spieler, die mit dazugekommen sind, ihre Chance vielleicht nicht ganz so genutzt haben. Andere haben pausiert aus unterschiedlichsten Gründen. Das könnte ja sehr spannend werden.
Ja, das ist natürlich anzunehmen, dass diese Mannschaft nicht in Paris spielt. Aber keine Mannschaft, die auf dem Turnier war, wird wahrscheinlich so in Paris spielen. Aber es ist schon richtig, speziell im Offensivbereich muss da noch was passieren und wir haben so viele gute Jungs, André und Team, die werden da schon die richtige Entscheidung treffen, ja.
Genauso wie Valentin Altenburg und Team, die haben im Gegensatz zu den Herren allerdings die Europameisterschaft mit einem Sieg abgeschlossen. Im Spiel um Platz 3 gab es ein relativ souveränes 3:0 gegen England. Sonja Zimmermann, Schlotte, Stapenhorst und Jette Flierschütz mit den Toren. Also am Ende Dritter bei der EM. Die Danas nach der Niederlage gegen Belgien im Halbfinale haben aber dann nochmal Moral gezeigt und ein gutes Spiel abgeliefert.
Ja, die haben die Kurve bekommen. Also man muss ganz ehrlich sagen, gefühlt sind die Danas nach der EM einen Schritt weiter, abgesehen davon, dass sie eine Medaille haben. Aber das Niveau im Damenturnier war sicherlich nicht so hoch wie im Herrenturnier, haben wir drüber gesprochen. Aber auch gemäß der alten Regel, das letzte Spiel sollte man gewinnen, haben die das gut gemacht. Und ja, ich bin gespannt. Aber auch da, Leute, wir müssen durch die Qualifikation, das ist kein Selbstläufer. Da ist nichts mit hinfahren, bisschen Hockey spielen und das Ticket buchen für Paris. Das wird noch für beide Teams knackig, ja.
Vor allem, wenn man sich anguckt, wer dann da noch alles mitspielen wird, ne? Also jetzt bei den Damen sind die Niederlande auch Europameister geworden. Doppelter niederländischer Europameistertitel in Deutschland für Damen und Herren. Da will ich euch auch das Ergebnis nicht verschweigen. Das war am Ende ein 3:1 gegen Belgien. Also die Belgierinnen sind definitiv ja schon mal mit dabei. Bei den Herren wird Belgien mit dabei sein, wird England auch mit dabei sein. Zwei Teams, gegen die man jetzt verloren hat, dann in den K.O.-Spielen. Machst du dir da ein bisschen Sorgen, dass das für eine von beiden am Ende nicht reichen könnte für Paris?
Sorgen ist der falsche Ausdruck. Wird ein hartes Stück Arbeit. Zum dritten Mal jetzt, ja.
Danas, nochmal abschließend in der Betrachtung, muss man sagen, gegen England, wir hatten es ja angesprochen, ein Team im Umbruch, haben es dann aber wirklich gut gemacht, am Ende Dritter hinter Belgien und den Niederlanden. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man nochmal drauf schaut, was die Gegentore angeht bei den Damen, fällt auf, man hat genau ein Gegentor bekommen, das war das gegen Belgien, weshalb man nicht ins Finale gekommen ist. Aber die Defensivleistung von den Damen, ein Gegentor in 5 Spielen, gut, Gruppengegner waren nicht auf dem Niveau der Danas, trotzdem, nur ein Gegentor in 5 Spielen ist richtig gut.
Ja, absolut. Julia Sonntag, klasse gehalten auch. Das Spiel war ganz schön eng. Die Engländerinnen hatten auch ein paar wirklich sehr gute Chancen. Wart mal ab, die kommen auch wieder. Ja, deswegen muss man auch sagen, es war dann wirklich souverän. Schönes Tor von Stapi, oldschool, über links, mit einer Hand, kleine Rückhand und dann schön ausgeguckt, zack. Für die habe ich mich echt gefreut, dass sie nach ihrem, ja, zwei kapitalen Dinger da im Halbfinale, wo es nicht gut gelaufen ist für sie und für uns, dass er da auch noch so einen persönlichen Abschluss da bekommen hat. Ja. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier 5 €, aber es ist einfach so, ja. Was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt musst du alles planen, jetzt müssen die erstmal ausruhen, dann, es ist ja schon Bundesliga nächste Woche, ja. Dann haben wir den schwierigen Winter, beide Junioren-Weltmeisterschaften, dann müssen beide im Januar zum Qualiturnier. Übrigens, Damen und Herren Bundesliga, oh, es ist ja quasi in beiden Bundesligen minus 40 Athleten, wenn du 20 A-Kader und 20 U21 Hallenbundesliga, bin mal gespannt. Das wird dieses Jahr eine sehr interessante Veranstaltung.
Es wird einige Teams ganz schön hart treffen. Also
ja, einige Rot-Weiß-Köln-Herren, wer spielen da noch? Ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja, aber gut, Halle ist jetzt ein anderes Thema. Nur ist gestern auch mal aufgefallen, als ich auf diesen Terminplan geguckt habe, ja, dass Hallen-Bundesliga ist von 1.12. bis 15. Januar. Puff. Ein Wochenende Viertelfinale, letztes Wochenende im Januar Deutsche Meisterschaft. Ende. 8 Wochen, puff, Weihnachten dazwischen. Das geht schnell. Ja, und dann jetzt Feldbundesliga spielen. Natürlich unverletzt und gesund bleiben. Und dann Lehrgänge, Turnier in Spanien im November. Dann die U21er fliegen dann schon los. Puh, das wird alles ein schönes Ding, ja. Es bleibt spannend, Sören. Viel Futter für uns.
In jedem Fall. Und wir haben auch noch mit Uli Meier kurz vor der Aufnahme gesprochen, beziehungsweise genauer gesagt du. Falls alle sich gefragt haben, ja, gegen wen geht's denn dann auch beim Olympic Qualifier? Das Ganze erfahren wir erst am 5. November, wenn ich mich da jetzt nicht falsch erinnere.
Irgend sowas, ja. Anfang November. Ja.
Also das wird noch spannend werden. Es geht spannend weiter. Beide Teams haben noch Hausaufgaben zu machen, aber wir vertrauen da natürlich an die Experten, an die Bundestrainer, dass die natürlich gut aufgeben werden und gut kontrollieren werden.
Und zu Gladbach nochmal, es war wirklich großartig organisiert. Es waren richtig viele Leute da. Martin Schulze sagt auch zur FAZ, dass sie zufrieden sind mit der Auslastung, außer Donnerstagabend, ne? Beim Damen-Halbfinale war wohl nicht so toll. Aber egal, die Leute waren happy, es war ein schönes Fest. Im Village war gute Stimmung, es gab leckere Sachen zu essen und war wieder mal eine Werbung fürs Hockey und Martin Schulze sagte auch gerne und bald wieder. Wir sind gespannt.
Was hätte denn Christopher Faust für eine Analyse für die Danas und für eine Analyse für die Honamas?
Das ist aber eine ganz schön miese Frage, Sören.
Dafür bin ich bekannt.
Also jetzt ohne hier Lothar Matthäus und die Klugscheißerschule zu machen. Danas hatte ich die Woche schon angesprochen mit Laufspiel und Passspiel. Wir bevorzugen das Laufspiel, den Ball zu tragen übers Mittelfeld. Ja, relativ einfach. Wir brauchen einen Plan B, wenn das nicht funktioniert. Ja, nämlich mehr passen, mehr spielen, mehr die Räume. Herren, eigentlich dasselbe. Ja, wir schießen in 2 Spielen kein Tor. Also auch da, aber es hatten wir auch schon angesprochen, wir brauchen einfach mehr Training. Das wissen die Jungs alle gut. Und was mir so ein bisschen nicht in den Kopf geht, immer Ecken schießen, schießen, schießen. Also klar, die laufen, wie es heute so neudeutsch heißt, Truck and Trail, also Laster und Anhänger und laufen damit die rechte Seite aus dem Schützen sich zu und in die linke Seite stellt sich der Torwart. Ja, aber wo ist die gute alte Variante? Ja, oder spielt man keine Varianten, um Europameister zu werden, um die Top-Variante im Gold-Medal-Match in Paris zu spielen? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, aber
ist ja generell gerade so ein Thema, wenig Strafeckentore, ja, allgemein.
Nochmal, Holland, ja, wird Europameister ohne Eck. Aber Belgien auch keine guten Ecken. Hendricks, weiß nicht, ob es mit seiner Kreuzbandverletzung zu tun hat. Aber wo ist die gute alte Variante? In keinem Regionalliga-Herrenspiel, wenn du 3-mal geschossen hast, spielst du eine Variante. Ja, also weiß ich nicht. Aber ist augenscheinlich auch für den Laien und da würde ich als Trainer ansetzen, ja.
Und jetzt bin ich gespannt, ob der Interviewgast, den du uns noch mitgebracht hast, auch gute Werbung fürs Hockey machen wird. Chris, erzähl doch ganz kurz, dritter und letzter Teil unserer Ehrenamt meets Hauptamt Folge Aufgaben in Vereine Special Edition Schusskreis.
Wir haben beim Münchner SC eine sehr interessante Entwicklung. Wir haben dort einen sehr jungen, sehr guten Trainer, Fabian Fritsche, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Harry Fritsche, der da Herrentrainer ist und auch im Staff der U21 ist. Und die gehen jetzt einen neuen Weg, nämlich er macht eine halbe Stelle Trainer weiterhin im weiblichen Bereich und Co-Trainer Damen. Und er hat eine halbe Stelle Clubmanager. Und damit fängt er jetzt an und er wird uns erzählen, wie es dazu kam, was so seine Aufgaben sind. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Projekt.
Und dazu würde ich sagen, fragen wir ihn doch jetzt direkt mal, wie er sich das Ganze vorstellt und wie das Ganze ablaufen wird. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, Film ab! Jetzt ist er uns zugeschaltet, nämlich Fabian Fritsche. Herzlich willkommen bei Schusskreis.
Servus Sören, servus Chris. Schön dabei zu sein. Hallo in die Hockeywelt.
Wir haben jetzt schon auch vorher, bevor wir aufnehmen, mit dir gesprochen. Jetzt kennen wir dich schon bisschen besser, beziehungsweise Chris kennt dich ja eh schon, aber jetzt kenne ich dich auch ein bisschen besser. Aber ich glaube, es gibt da zu Hause oder im Auto bestimmt noch den ein oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, die dich noch nicht so gut kennt. Und für den Fall wäre es ganz cool, glaube ich, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen könntest, wer du denn so bist.
Gerne doch. Ja, bin gebürtiger Münchner, auch wenn man es nicht vielleicht raushört direkt, 27 Jahre alt. Ja, bin beim ASV München groß geworden und dann zum MSC als Herrenspieler damals gewechselt und seitdem auch als Trainer sozusagen im Münchner SC, Münchner Sportclub tätig und habe nebenher quasi, sage ich mal, Sportwissenschaften an der TU München studiert und habe anschließend in einer amerikanischen Sportagentur im Bereich Sportmarketing, also ganz viel Projektmanagement gearbeitet, jetzt für 3 Jahre. Und nebenher aber immer, wenn man das nebenher nennen darf, nebenher immer im Trainerjob im Münchner Sportclub sozusagen, war ich immer aktiv, vor allem im weiblichen Bereich, U14 und U16 Jugend und jetzt zuletzt auch bei den Damen mit dabei als Co-Trainer. Habe aber immer gezögert, den Schritt, ich sag mal, in die Hockeybranche zu wagen und zu machen. Und diesen Sprung aber jetzt, ganz, ganz kurzfristig quasi oder sehr zeitnah sozusagen jetzt durch ein Angebot, was der MSC mir gemacht hat, beziehungsweise was wir uns geeinigt haben, den geht's gewagt, diesen Sprung und freue mich sehr auf die neue Aufgabe und kann hier nur jeden ermutigen, der diese Leidenschaft, sag ich mal, teilt, in diesem tollen Sport zu arbeiten. Es findet sich immer ein Weg. Ich war auch erst skeptisch über viele Jahre, aber jetzt bin ich voller Freude.
Wir sind ja ganz happy, weil das jetzt total gut in unsere Serie reinpasst. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, liebe Trainerkollegen, stellt euch breit auf, weil mit 50 auf dem Platz zu stehen, kann man machen, muss man aber nicht. Und deswegen ist das jetzt toll, dass du als 27-Jähriger, also quasi von dir aus sagst, nee, ich möchte nicht nur Trainer sein und dieses Vereinsmanagement ist so eine wichtige Geschichte. Jetzt sind wir natürlich gespannt, Fabi. Wie bist du mit dem MSC-Vorstand auf diesen Job gekommen? Beziehungsweise was hat der MSC-Vorstand dann auch für ein Learning gehabt, zu sagen, hey, wir Ehrenamtler, boah, das geht nicht. Wir brauchen hier professionelle Mitarbeit und wir brauchen einfach mehr Zeitkapazitäten.
Ja, der MSC wächst. Das merkt man über die letzten Jahre. Und im Zuge dessen professionalisiert er sich gerade sehr in seinen Strukturen. Und so kam diese Stelle in der Tat auf. Wie du selber weißt oder wie ihr wisst, sind die Bereiche riesig und alles abdecken kann man nicht. Das auch ein bisschen zu koordinieren und auch zu überprüfen und einen roten Faden reinzubringen, das war dem Sportclub einfach sehr wichtig, wie es auch mir ist. Und entsprechend haben wir uns jetzt vor allem auf ein paar Spalten, auf ein paar Säulen jetzt mal fixiert. Es wird sehr in den Bereich Prozessoptimierung allgemein für den Club reingehen, alles fürs Hockey, aber auch für die Verwaltung im Büro und Co. Wir wollen diese Prozesse nicht nur optimieren, sondern auch digitalisieren, was meistens zeitgleich passiert.
Und sag mal ein Beispiel, Trainingspläne, Wochenendpläne.
Trainingspläne, wir wollen vor allem, was Trainingsmaterialien betrifft, weil dort vieles an Budget oft verflogen wird und neu gekauft werden muss. Wir wollen im Personal entsprechend, was Einsatzverfügbarkeiten betrifft, dass man einfach auf dem Schirm hat, wer kann eingesetzt werden, wer wann nicht. All sowas, weil wir auch viele Trainer haben, die nicht nur im Bundesliga-Bereich tätig sind, sondern teilweise auch noch eine Jugendmannschaft haben. Wir haben entsprechend FS Rottler bei uns im Verein. Wir haben jemand wie mich lange Zeit, der nebenher noch jemand in der Agentur gearbeitet hat oder studiert. Wir haben viele Trainer, die auch in diesem Bereich tätig sind, dass wir solche Strukturen besser überblicken beziehungsweise für alle zugänglich machen. Außerdem ist es ja nicht nur Hockey, es ist ja auch ein Tennisclub, dass wir in der Verwaltung dieser Mitglieder sozusagen einen noch besseren, sage ich mal, Customer Service bieten können, sodass der Kunde, der in dem Sinne unser Mitglied ist, eine bestmögliche Betreuung hat und das bestmöglich einfach gestalten kann.
Du übernimmst ja dann unglaublich viel Verantwortung, kann man ja, glaube ich, so sagen, oder?
Ist richtig, ja, genau.
Ist das jetzt was, jetzt fängt deine Aufgabe bald an, ist das was, wo du dich wirklich freust, dann, dass du sagst, okay, ich mache jetzt wirklich mein Hobby hier eigentlich zum Beruf, kann wirklich dann meine Erfahrung wirklich ausspielen? Oder hast du dann auch so ein bisschen Respekt, dass du davor sagst, oh, hoffentlich funktioniert das auch alles so?
Gesunder Respekt ist immer da, vor allem, weil diese Stelle natürlich jetzt ganz neu geschaffen wurde. Das ist nichts, wo ich erstens Vorerfahrung anderer in diesem Sportclub München selber sozusagen einholen kann. Es gibt natürlich ähnliche Positionen, die genauso heißen in anderen großen Hockeyclubs, wo man sich diese Einschätzung und diese Erfahrungswerte natürlich holen kann und ich auch werde und schon tue. Aber selbstverständlich ist das was, wo man ganz neu ist. Diese Stelle gab es noch nicht. Und man bestimmt auch in ganz, ganz vielen Situationen Entscheidungen treffen muss. Vor diesen habe ich natürlich Respekt, aber bin sie auch gewollt zu tun, weil wie schon einmal gesagt, lerne jetzt sozusagen auch kennen das Ganze. Und das ist ein extremer Vorteil für mich selber, für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich bin quasi sozusagen jetzt in der Lage, auf der einen Seite meinen Trainerjob weiterzumachen. Das ist Teil meines Vertrags, dass ich sozusagen meiner 40 Stunden, für die dir das interessiert, sozusagen 20 Stunden auf dem Platz stehen kann und meinen Trainerjob ausführen kann. Das heißt, ich werde bei U16, die werde ich weiter im weiblichen Bereich, bin ich verantwortlich für. Und bin darüber hinaus bei den ersten Damen als Co-Trainer jetzt fix und werde noch eine weitere Co-Trainerstelle im weiblichen Bereich übernehmen, die gut passt. Ja. Aber die anderen 20 Stunden werde ich diesen Clubmanager sozusagen als Job ausführen. Und ja, das wird viel neu sein für mich, aber ich kann so natürlich für einen Arbeitgeber arbeiten. Ich habe nicht mehr die ständige Abwägung, einen Kompromiss zu schüren und immer wieder kann ich als aktuelles Beispiel nehmen, heute einen Urlaubstag in der Agentur zu nehmen, damit man auf dem Platz stehen kann und sich entsprechend fortzubilden oder die Jugend und die Spielerinnen von morgen und Spieler auszubilden. Das war einfach immer ein Kompromiss und schwierig für mich. Und das kann ich jetzt natürlich super gut alles auf einen Job, auf einen Arbeitgeber fokussieren und kann nebenher neben dem Pitch auch noch das Fundament legen, dass wir finanziell und von den Strukturen und Prozessen bestmöglich aufgestellt sind.
Fabi, ein Grund war sicherlich auch, denke ich mir jetzt, ich kenne mich ja ein bisschen aus im MSC, ihr hattet teilweise deutsche Meisterschaften, wo ihr 5 von 6 möglichen Teams gestellt habt, aber einen Titel gab es dann nicht und strukturell bedingt kann ich mir vorstellen, war das vielleicht auch ein Punkt, wo man sagen muss, durch die Professionalisierung ist Teilnehmen nicht nur alles, sondern ihr wollt auch den nächsten Schritt gehen auf Top-Platzierungen und habt das bestimmt gut analysiert, oder?
Definitiv, sehr guter Punkt. Also wie du richtig sagst, vor allem die letzten 2, ich sag mal, Hallensaisons waren für den Münchner Sportclub, für einen Südclub sehr erfolgreich, mit 4-mal süddeutscher Meister jetzt in der vergangenen Hallensaison und auch teilweise in Finals am deutschen Wimpel gekratzt, was eine Sensation wäre, aber eben 2-mal knapp verpasst. Und ja, wir haben das analysiert, beziehungsweise haben uns darüber unterhalten, sowohl auf sportlicher, aber auch in entsprechend inhaltlicher Basis, welche Strukturen gefehlt haben. Und am Ende des Tages wollen wir Erfolg wahrscheinlicher machen, indem wir diese Strukturen noch weiter entwickeln, noch weiter verbessern. Allgemein natürlich die Attraktivität des Hockeystandort Münchens als MSC steigern, dass noch mehr einfach München auf der Landkarte haben, wenn es um neues Studium geht oder weitere Arbeitgeber, dass wir einfach Hockey in München noch mehr steigern. Und das schaffen wir durch solche Strukturen, durch solche Prozesse. Und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, nachdem wir diese Projekte jetzt entsprechend priorisiert haben und das jetzt entsprechend anzugehen.
Jetzt fängst du ja eigentlich am 1. Oktober erst an.
1. November, einen Monat später.
Genau. 1. November, okay. Klar, was willst du jetzt sagen? Wie ist das Tagesbusiness? Das können wir nicht hören. Wir müssen dann mal im Frühjahr 100 Tage Fabi Fritsche, Clubmanager und Trainer beim MSC hier machen. Als zweiten Teil.
In seiner Regentschaft.
Kleine Anregung. In seiner Regentschaft, ja, die 100 Tage. Aber natürlich interessiert es uns und wahrscheinlich auch die Zuhörer, die eventuell sagen, oh, das ist ja eine total coole Idee. Ich frage jetzt einfach mal, habt ihr schon mal euch überlegt, wie eure Schnittmengen sein wird? Classic, Surefix oder du hast einen Part in der Vorstandssitzung, die jeden ersten Montag im Monat ist, so wie in vielen deutschen Clubs. Habt ihr da schon Sachen abgesprochen, so Geschichten?
Definitiv. Wir werden einen direkten Austausch, werde ich mit dem Hockeyvorstand haben. Ich werde auch einen gewissen Teilbereich immer vorbereiten für Vorstandssitzungen. Ob das jeden Montag sein wird oder nicht, wird dann die Erfahrung zeigen in den nächsten Monaten, beziehungsweise ab November. Und ich werde logischerweise auch im sehr engen Austausch mit den sportlichen Leitern sein, der bei uns Patrick Fritsche, gleichnamig mit mir, nicht verwandt, für alle, die es noch nicht wissen, und Jakob Cyrus für den weiblichen Bereich ist. Und mit diesen beiden werden wir mit dem Vorstand immer wieder im Austausch sein, damit wir auch einzelne Projekte und auch den Bedarf, den wir teilweise auf sportlicher Basis brauchen, immer wieder definieren und auch überprüfen können. Und das ist angedacht, in welcher Frequenz das sein wird und welche Periodisierung wir allgemein jetzt dort festlegen werden. Das ist noch fraglich, das wird jetzt im Oktober definiert. damit wir dort im November gut starten können. Und ich kann euch das sehr, sehr gerne nach 100 Tagen einmal berichten, wie die ersten Anläufe so waren. Ich nehme die Einladung sehr gerne an.
Freuen wir uns jetzt schon drauf, dann wenn wir uns dann, jetzt muss mal einer vorwärts rechnen, 100 Tage ab 1. November, da muss da ja eine Schusskreisfolge kommen, das wird jetzt der geneigte Fan dann schon wissen. Kleiner Spaß, wir reden ja auch viel über Professionalisierung, gerade auch in der Hockey-Bundesliga, jetzt ist der Münchner SC ja mit den Damen mit dabei, mit den Herren ja jetzt leider Gottes unglücklich abgestiegen in die zweite Bundesliga. Inwiefern bist du da auch so ein bisschen dankbar, sage ich mal, dieser ganzen Professionalisierungswelle, dass vielleicht das auch so einen entscheidenden Schub gegeben hat, dass dir diese Chance eröffnet wird?
Extrem. Es war jetzt oft eben genau diese Frage, gibt es eine Alternative zu nur Trainern? Das war über die letzten 3 Jahre immer wieder genau die Frage, die ich mir gestellt habe und ich mich auch deswegen nicht getraut habe, weil ich für mich einfach nicht sagen wollte, ich möchte nur den Trainerjob ausfüllen. Ja, ich sage gar nicht, ich will das gar nicht bewerten, sondern ich möchte einfach nur sagen, für mich persönlich würde das nicht meinen Tag erfüllen. Ja, ich möchte etwas Administratives machen. Ich bin im Orga-Bereich sehr ambitioniert und diese administrative Aufgabe, sei das im Büro, sei das im Budget, sei das mit Vorstand in diesen Austausch zu gehen, aber auch die sportliche Basis, das Fundament zu legen, das ist extrem wertvoll. Und wie eingangs gesagt, diese Chance für mich hat sich nur deswegen aufgetan, und weil wir eben bei uns im MSC gerade viele Strukturen ändern, wie Beitragsstrukturen und Co., muss diese Professionalisierung auch stattfinden. Und so hat sich eine Möglichkeit für mich aufgetan, die ich mehr als dankend einfach entgegennehme, weil es einfach sehr gut auf mein persönliches Profil passt. Ich habe das studiert, beziehungsweise Teilbereiche davon. Ich habe jetzt 3 Jahre Berufserfahrung, auch in Teilbereichen dieser. Und es gibt mir sozusagen jetzt nicht nur die Möglichkeit, als Hockeytrainer zu arbeiten, sondern den Club, beides Interesse quasi, neben dem Trainerjob auch in seinen administrativen Prozessen einfach voranzubringen und zu unterstützen. Und dass dort logischerweise, wie durch Kurse zu Vereinsmanagement im BLSV oder DRB, dass ich diese belege und dass das noch als Add-on on top, dass ich das brauche, ist klar, aber dann ist man noch breiter aufgestellt und dadurch freue ich mich sehr.
Ja, ganz wichtig, dass du das eben nochmal gesagt hast. Liebe Fans, liebe Zuhörer von Schusskreis, informiert ihr euch bei eurem Landessportbund. Man kann bundeslandabhängig ganz tolle Fortbildungen machen. Es ist ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern. Es gibt eine Vereinsmanager-B-Lizenz über die Industrie- und Handelskammer. Das wird teilweise auch über den LSB angeboten. Also auch Stichwort, es gibt ja vielleicht auch Mütter, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind, die wieder was machen wollen, früher mal Hockey gespielt, können sich da einbringen. Der DHB bereitet jetzt auch Trainerkurse vor. Dr. Haumann, greife ich jetzt mal vor, da wird jetzt auch nächstes Jahr viel kommen. Also es ist einfach, die Zeichen der Zeit sind erkannt, die Professionalisierung in unserem Sport. Und Kollegen wie Fabi Fritsche sind da jetzt mal Trendsetter und wir sind gespannt, Fabi. Das ist echt ein duftes Projekt und ich freue mich sehr, dass der Traditionsclub MSC das erkannt hat und einfach da jetzt auf die Karte setzt. Das ist eine ganz super Geschichte.
Sören. Was mir noch wichtig ist, Chris, vielen Dank erstmal noch so zum Thema Vereinsmanager. Generell aber, glaube ich, auch ganz wichtig, weil man hört immer häufiger vom Bundesliga-Verein, wir haben totale Probleme, zum Beispiel Bundesliga-Betreuer zu finden. Ich glaube generell, wenn ihr da wirklich mit eurem Club einfach da was tun wollt, was geben wollt, egal was das ist, meldet euch mal bei euren Clubs und fragt mal nach und ich bin mir fast 100% sicher, dass kein Club, der irgendwie in der ersten oder zweiten Bundesliga spielt und sagt, nee, also bei uns sind alle Stellen aber komplett voll besetzt. Das kann ich mir bei meinem besten Willen nicht vorstellen. Fabi, ganz kurze abschließende Frage noch von mir. Wir hatten mit Dirk Gassmann einen Ehrenamtler mit drin. Wir hatten mit Sebastian Volkers einen Hauptamtler auch voll mit drin. Ich sag mal, du kommst jetzt ja so aus diesem Ehrenamt so raus und scherst jetzt rein in diese Hauptamtsschiene. Wie wichtig ist deiner Meinung nach trotzdem immer noch das Ehrenamt?
Sehr wichtig. Und ohne Sie, ohne die Ehrenamtler und Amtlerinnen geht es überhaupt nicht. Ich glaube, genau, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es über lange Zeit einfach notwendig war, ich das neben dem Studium gemacht habe. Wir haben, wie eben schon erwähnt, viele, die das neben Studium, neben anderen Jobs teilweise freiwillig als Ehrenamt machen, auch unser Büro entsprechend, beziehungsweise alle Prozesse und jedes Personal, was dort darunter sozusagen noch agiert, was man oft im Hintergrund gar nicht mitbekommt, ist extrem wichtig. Ja, diese Personen oder Personalien, wie ihr teilweise auch in den Folgen jetzt zuvor angesprochen habt, diese zu schulen, ja, diese in diese Prozesse, die wir jetzt auch neu beziehungsweise noch besser integrieren wollen und definieren, diese dort zu integrieren, ist extrem wichtig. Das natürlich ein wenig zu delegieren und auch zu überprüfen, wird mit unter anderem auch meine Aufgabe sein. Ich freue mich darüber, auch ein wenig Personalverantwortung zu haben, aber entsprechend in dem genau gesunden Austausch, vor allem was Ehrenamtler und Amtlerinnen für uns tun. Und deswegen, ohne sie geht es nicht. Wir haben im Hockeybereich immer noch nicht endlos Budget. Und um den Hockeysport weiter in die große, weite Welt weiterzutragen, brauchen wir es. Genau.
Das sind ja traumhafte Abschlussworte, Chris.
Ich bin fein.
Ich bin auch komplett fein. Deshalb bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank an Fabi Fritsche.
Ich bedanke mich. Ich freue mich. Genau. In 100 Tagen.
Und wir bleiben dran, Junge.
Ja, danke Chris, mal wieder für deine Zeit. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als wir hören uns bald wieder, ihr Lieben. Tschüss und ciao aus Berlin.